Nun, mein Name wurde schon gesagt, Peter Riedl, verheiratet seit 34 Jahren, 4 erwachsene Söhne, 3 davon Alpha-Tiere. Ich bin dankbar, dass ich es bisher überlebt habe. Und ja, mein Thema heute ist, Gott erweitert unser Herz für andere Menschen. Gott erweitert unser Herz für andere Menschen. Meine Frau und ich, wir sind eigentlich, seit wir uns kennengelernt haben, ich war damals 19, sie war damals 17, sind wir in einer Gemeinde. Wir sind eigentlich erst, wir haben uns kennengelernt, weil wir in einer, zur gleichen Zeit Christen wurden und in eine Gemeinde gingen. Dann waren wir die ersten Täuflinge in dieser Gemeinde mit, zu sechst waren wir, meine Frau, ich und 4 andere. Und ich habe mich gefragt, warum bin ich in dieser Gemeinde hängen geblieben? Ich war eigentlich ganz anders wie die Leute in dieser Gemeinde. Ich hatte Jeans, die waren damals aber schon mit Löchern, aber nicht, weil ich sie so gekauft habe, wie heute. Heute kauft man die ja mit Löchern. Damals mussten wir sie so lange tragen, bis sie die Löcher hatte. Und meine Schwiegermutter, die am Anfang nicht so von mir beeindruckt war, die hat zu meiner Frau gesagt, der hat nur eine Hose. Und es stimmte auch, das war mein ganzer Stolz, weil ich diese eine Hose so lange getragen habe, bis sie Löcher hat. Und sie richtig used aussah und auch war. Und dann kam ich in diese Gemeinde und die Leute waren eigentlich ziemlich anders wie ich. Sie hörten nicht meine Musik. Eigentlich vielleicht einer trug noch solche Kleidung wie ich. Und trotzdem hat mich, es waren auch nicht alle Leute total nett in dieser Gemeinde. Also ich habe zum Beispiel, war im ersten Gottesdienst und versuchte mitzusingen, was ich nie gemacht habe, solche Lieder zu singen aus einem Buch. Und dann drehte sich eine Frau zu mir um und sagte, spricht da jemand? Ich dachte, nein, ich versuche zu singen, aber scheinbar gelingt es mir noch nicht so gut. Wenn es nur diese eine Frau gegeben hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht dort geblieben. Vielleicht wäre ich nicht mal Christ geworden. Was mich total beeindruckt hat, waren einige andere Leute in der Gemeinde, die so unglaublich freundlich zu mir waren, dass es mich umgehauen hat. Ich kam herein, es war gerade eine Gemeindegründung, es war alles relativ klein, es waren vielleicht so 20, 25 Leute da. Und ich kam rein und dann standen da Begrüßungsleute, 2 Frauen, 1 Mann, und die haben mich angestrahlt, als ob ich das größte Ereignis in der Welt bin, dass ich heute hier in diese Versammlung komme. Und dann haben sie Dinge nachmittags, nach dem Gottesdienst, haben sie Dinge unternommen und sie haben gesagt, ja, da kommst du mit, und wir gingen irgendwo zum Grillen. Sie haben mich in ihre Familien aufgenommen. Und es war, ich habe vom ersten Tag an gedacht, so tolle Freunde hatte ich noch nie im Leben. Und das hat mich so beeindruckt, und dadurch habe ich gesagt, diesen Jesus, den brauche ich auch. Aber es war die Liebe von Menschen, es war nicht die Musik, es war auch nicht die Predigt. Ich weiß auch nicht mehr, was gepredigt wurde, das ist oft so, dass Leute in ihrem ersten Gottesdienst oder die Predigt, aufgrund derer sie Christ geworden sind, nicht mehr genau wissen, was gesagt wurde. Aber es war irgendetwas atmosphärisch, was die Menschen bewegt hat. Und so war das immer wieder. Ich habe dann im Laufe meiner Karriere, bevor ich Pastor war, sind wir umgezogen und war ich in den USA, und habe ich mal überlegt, warum bin ich in bestimmten Gemeinden gelandet und in anderen nicht? Und ich muss wirklich sagen, es war letztlich nie die Musik. Es war immer, ob da jemand war, der Interesse an mir hatte und der mich in sein Leben mit hineingenommen hat. Meistens waren es eher jüngere Gemeinden. Damit meine ich nicht jüngere, dass da nur junge Leute waren. Es waren Gemeinden, die innerlich jung geblieben sind, die sich ausgestreckt haben nach Leuten. Ich bin auch nie in den Gemeinden gelandet, die auf der Straße Büchertische machen und einen ansprechen und sagen, komm in unsere Gemeinde. Hat bei mir nie funktioniert. Ich bin in den Gemeinden gelandet, wo Menschen mich in ihr Leben aufgenommen haben und in eine Beziehung mit mir getreten haben und ihr Leben geöffnet haben, dass ich daran Anteil haben kann. Gott erweitert unser Herz für andere. Und Gott hat das Herz dieser Menschen erweitert für mich. Und dadurch habe ich Jesus kennengelernt und dadurch bin ich gewachsen und dadurch habe ich Gemeinschaft mit anderen Christen erlebt. Irgendwann wurde ich dann selbst Pastor und durfte das selbst praktizieren. Und man hat ja, wenn man Pastor wird, die tollsten Vorsätze, was man alles macht und was man besser machen würde als die Gemeinden, die man bisher erlebt hatte. Ich war dann 3 Jahre lang Co-Pastor und durfte dann immer so aus zweiter Reihe gucken. Ja, man ist ja nicht ganz an der Front, man steht ein bisschen im Windschatten, man kann immer gucken, was der erste Pastor vielleicht noch besser machen konnte. Und nach 3 Jahren habe ich dann gedacht, ich bin jetzt so toll vorbereitet und ich muss jetzt auf die Welt losgelassen werden und ich muss entweder eine Gemeinde übernehmen oder ich muss eine Gemeinde gründen. Und so sind wir dann nach Düsseldorf gezogen mit unseren 4 Kindern und haben dort als Familie mit 4 Kindern eine Gemeinde gegründet, in der ich dann 20 Jahre Pastor war. Und in diesen 20 Jahren muss ich feststellen, dass mir nicht immer das gelungen ist, in der Gemeinde umzusetzen, was ich gerade erzählt habe, warum ich in Gemeinden gekommen bin. Dass Menschen ihr Herz für mich geöffnet haben und nicht nur ihr Herz, sondern auch ihr Leben für mich geöffnet haben. Ich habe festgestellt, dass ich manchmal die Augen nur noch auf Gott gerichtet habe. Wir haben die Gottesdienste gemacht und wir haben gesagt, Gott, es geht jetzt um dich. Wir schließen unsere Augen, wir schauen auf dich und es dreht sich alles um Gott. Und das ist einerseits super. Aber irgendwann hat Gott mich angestupst und hat gesagt, du, das ist toll, dass ihr all eure Aufmerksamkeit auf mich richtet. Aber weißt du was? Ich möchte zu den Menschen sprechen. Und ich möchte, dass ihr die Menschen anseht. Ich möchte nicht nur, dass ihr die Augen schließt und auf mich schaut, sondern ich möchte, dass ihr den Menschen in die Augen seht. Und dass ihr im Gottesdienst nicht nur mir begegnet, sondern dass ihr Menschen begegnet. Und dass euer Herz für diese Menschen erweitert wird. Und das war ziemlich revolutionär für mich. Dann habe ich auch festgestellt, dass ich als Pastor fast keine Beziehungen mehr außerhalb der Gemeinde habe. Fast nur noch Menschen, die Christen sind, die aus der Gemeinde sind. Das ist natürlich auch toll, klar. Aber irgendwie denkt man dann manchmal, ja, aber da draußen sind doch auch Menschen, die suchen doch eigentlich das, was wir haben und wir müssen irgendwie mit ihnen in Kontakt kommen. Und es kann sein, dass es einigen anderen Menschen auch so geht oder dass es auch Gemeinden so geht. Es kann sein, und ich erlebe das schon hier und da, dass Menschen ihre Gemeinde lieben, dass sie ihre Gemeinschaft lieben, dass man innerhalb der Gemeinde beschäftigt ist. Bei mir war das dann manchmal so, wenn ich nicht aufgepasst habe, habe ich dann in die Gemeinde meine ganzen Arbeitsprogramme mitgebracht und Zettel, die ich zu verteilen habe. Und ich habe dann am Sonntag alle möglichen Dienstgespräche geführt und hier Absprachen gemacht und über Dienstdinge gesprochen. Und die neuen Leute, die Gäste, die Gott uns gibt, die Menschen, die eigentlich Kontakt suchen, sind immer mehr in den Hintergrund getreten. Und es ist sehr leicht möglich, dass man in einer Gemeinde ist, dass man sagt, Herr, sende uns neue Leute, Herr, sende uns Erweckung, gib uns Menschen. Aber manchmal, wenn sie dann kommen, kann es sein, dass man so mit den Personen beschäftigt ist und mit den Diensten und mit der Arbeit in der Gemeinde und den Freunden, die man in der Gemeinde hat, wo man sogar noch sagt, ja, wir haben so tolle Gemeinschaft. Aber die Menschen, die neu sind, fühlen sich als Außenstehende. Jetzt, wo ich nach Garmisch gezogen bin, habe ich das auch wieder erlebt. Ich wollte mich in Gemeinden integrieren. Weil ich bin ja jetzt nicht Pastor einer Gemeinde, ich bin viel im Reisedienst. Ich habe gesagt, Herr, ich will mir eine Gemeinde suchen im Umkreis von Garmisch. Und dann bin ich mal in 3, 4 Gemeinden gegangen. Da ich lange in Düsseldorf war, kannten mich in den Gemeinden fast niemand. Hab mal so erlebt, wie das ist, und es ist hochinteressant, wie das auf einen wirkt, ob man den Eindruck hat, hier bin ich willkommen, oder die kennen sich alle, die haben tolle Gemeinschaft untereinander, aber eigentlich brauchen die mich nicht, die sind gesättigt mit ihren Freundschaften und mit ihren Beziehungen. Obwohl Gott unser Herz erweitern möchte für Menschen, die er erreichen möchte. Glücklicherweise ist das kein neues Thema, sondern die Bibel spricht auch darüber. Und deshalb möchte ich jetzt einen Text lesen aus der Bibel in Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 10. Wir lesen erstmal von Vers 1 bis 5. Das ist die Geschichte, wo der Jude Petrus zu dem Heiden Cornelius gesandt wurde, um ihm den Weg von Jesus zu erklären. Und die Geschichte hat oft eine unterschiedliche Überschriften, je nachdem, wie man das sieht. Manche Bibelkenner würden vielleicht sagen, Apostelgeschichte 10, ja, das ist die Geschichte von der Bekehrung des Cornelius, des Hauptmanns, des römischen Hauptmanns. Andere würden vielleicht sagen, ja, das ist die Geschichte, wo der Petrus seine erste Predigt für die Heiden gehalten hat. Andere würden sagen, ja, das kenne ich, das weiß ich, da ist der Heilige Geist auf die Heiden gefallen. Oder jemand sagt, ja, da war noch etwas, da war das erste Ereignis, wo Heiden, also Menschen, die nicht Juden waren, wo sie erstmals kollektiv in neuen Sprachen gesprochen haben. Und diese Dinge stehen auch hier drin, aber ich sag mal, das ist nicht das Zentrale in diesem Text. Das Zentrale in diesem Text ist die Bekehrung des Petrus. Sagt, was? Petrus, die Bekehrung des Petrus? Der Petrus ist doch vorher schon Jesus nachgefolgt und der war doch schon bekehrt. Einerseits schon, er war zu Gott bekehrt, aber hier lesen wir seine Bekehrung zu den Heiden, seine Bekehrung zu Menschen, seine Bekehrung zu Menschen, mit denen er vorher nichts zu tun haben wollte. Und die Bekehrung des Petrus zu diesen Menschen war der Schlüssel für die Bekehrung des Cornelius. Also lesen wir mal. Apostelgeschichte 10, Vers 1 bis 5. Ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italienischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und allzeit zu Gott betete, sah in einer Erscheinung ungefähr um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius! Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist, Herr? Er sprach aber zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat. Der römische Hauptmann Cornelius, der in einer dekadenten Gesellschaft lebt und dann in unserer Vorstellung vielleicht so ein böser römischer Soldat ist, der Krieg führt und der Menschen tötet im Kampf. Und der andere, der seine Truppe in den Kampf schickt. Und die Bibel beschreibt ihn hier als gottesfürchtig. Jemand, der Gutes tut. Jemand, der Licht in einer dunklen Welt ist. Das ist ein typischer Suchender, der zwar noch nicht so gläubig ist, wie wir das sind, aber der auf der Suche ist in seinem Leben, auf der Suche nach etwas, auf der Suche nach Gott. Und ich persönlich glaube, dass es in unserer Gesellschaft viele, viele dieser Menschen gibt, auch viele, viele von den 16.000 oder 18.000 Babenhausenern, die noch nicht in eine Kirche gehen, aber ich glaube, dass da viele, viele Menschen sind, die auf der Suche sind nach Gott. Aber noch nicht genau da sind, wo sie sein sollen, weil sie Hilfe brauchen. Aber damit sie Hilfe bekommen, war einerseits das Wirken Gottes nötig, andererseits war ein Mensch nötig, der etwas tut, was er noch nie getan hat, um diese Menschen zu berühren. Und da begegnet ihm Gott übernatürlich. Und das wünschen wir uns natürlich auch und das beten wir. Herr, handle übernatürlich und gib uns Erweckung und gib uns, dass Menschen sich bekehren. Aber das Wirken Gottes am Cornelius war nur eine Geschichte und das ging eigentlich viel leichter, als was wir jetzt gleich bei Petrus sehen. Die harte Nuss war Petrus, nicht der Cornelius. Und da lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 9 bis 15. Da lesen wir jetzt die andere Seite, was im Leben von Petrus geschah. Am folgenden Tag aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, also die Leute vom Cornelius, die den Petrus suchen sollten, stieg Petrus um die 6. Stunde auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich einem großen leinernen Tuch herabkommen, an 4 Zipfeln auf die Erde herabgelassen. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn, was Gott gereinigt hat, mache du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal, und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was wohl diese Erscheinung bedeuten möchte, die er gesehen hat, siehe, da standen die Männer, die von Cornelius gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten, schon vor dem Tor. Das ist der zweite Teil der Geschichte. Das ist die andere Seite. Was muss im Petrus geschehen, dass er bereit ist, Gottes Bote zu sein, Gottes Werkzeug zu sein, um einen Plan Gottes zu erfüllen, den Gott für diesen Cornelius hat. Und Petrus ist resistent. Er will nicht kommen. Und Petrus, ich glaube nicht, dass er die Römer oder die Heiden, die Menschen, die Gott nicht kennen, dass er sie gehasst hat. Wahrscheinlich hat er gesagt, ja, wenn sie zu Gott kommen wollen, dann dürfen sie ja kommen. Das Problem war nicht, dass er sie gehasst hat, das Problem war, dass sie ihm egal waren. Dass er keinen Blick für sie hatte, dass das sein Blick von Gott bisher nicht erweitert war für diese Menschengruppe. Und das, obwohl er schon wahnsinnig weit gekommen war mit Gott. Also als mir das so klar wurde, dachte ich mir, wie gibt's das? Petrus, du warst 3 Jahre lang Jünger von Jesus. Du hast ständig seine Lehren gehört. Du hast gehört, wie er gesagt hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das hast du gehört. Nicht nur einmal, mehrmals. Du hast gesehen, wie Jesus ein Freund der Sünder war und wie er nicht nur die ziemlich vollkommen lebenden Juden geliebt hat, sondern auch gerade die Außenseiter und die Sünder. Das hast du gesehen. Nun hatte Petrus seinen Versagensmoment, er hat Jesus verraten und danach weinte er bitterlich. Und manchmal sind ja auch solche Prozesse sehr wertvoll, weil sie das Leben reinigen. Und man hätte sagen können, ja, vielleicht hast du jetzt mehr Herz für andere Menschen. Und dann hat ihn Jesus wieder hergestellt und hat gesagt, weide meine Lämmer. Und ich werde dich dorthin führen, wo du vielleicht nicht von alleine hingehen würdest. Das hat Jesus ihm gesagt. Und dann war er bevorrechtigt, die Pfingstpredigt zu erhalten, inspiriert vom Heiligen Geist. Eigentlich hätte ich dann gesagt, Petrus, du hast wirklich alles beisammen. Ja, du hast geistliches Verständnis, du weißt, was Gott will, du hast die Kraft Gottes in dir, du betest für die Kranken und sie werden geheilt. Eigentlich hast du das Verständnis Gottes mit dem Löffel gefressen, hätte ich gesagt. Und du hast den Missionsauftrag gehört, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Das hast du gehört, den Auftrag hast du bekommen. Und trotzdem ist etwas in ihm verschlossen. Er sieht eine bestimmte Sache nicht und er braucht Nachhilfe von Gott, dass dieses Fenster in seinem Herzen geöffnet wird. Das heißt ja nicht, dass alles, was Petrus vorher gemacht hat, schlecht war. Es war ja super, es war wunderbar. Aber ich bin begeistert davon, dass Gott ein Gott ist, der sagt, du, auch wenn du mir jetzt schon 10 Jahre nachfolgst oder 20 Jahre nachfolgst oder 30 Jahre nachfolgst, weißt du, dass ich immer noch in der Lage bin, in deinem Herzen neue Dinge zu öffnen, dass du in Bereiche hineinkommst in deinem Leben, die du jetzt noch nicht siehst? In dem Maße sind wir niemals fertig. Man kann sagen, oh, das ist aber anstrengend. Man kann aber auch sagen, es ist schön. Weil es eigentlich schön ist, wenn ich erwarten kann, Gott, du hast immer wieder etwas Neues in meinem Leben vor. Fazit mal bisher. Die Bekehrung von Petrus ist eine härtere Nuss als die Bekehrung von Cornelius. Gott ließ das Netz mit diesen Tieren 3-mal herunter und Petrus hat gesagt, nein, nein, ich will da nicht hin. Ich meine, manchmal, wenn wir beten, ist es ja so, wenn dann Gott etwas zu uns spricht und sagt, oh nein, bitte, da will ich nicht hin. Und Gott hat ihm gesagt, ja, aber das ist, du musst deine bisherigen Grenzen überschreiten. Und danach sagt Petrus, jetzt brauche ich erstmal Ruhe. Ich muss erstmal drüber nachdenken, was Gott jetzt da zu mir gesprochen hat. Und er war irgendwie perplex über diese Sache. Und dann sehen wir aber etwas, wie Gott oft wirkt. Er spricht etwas und dann organisiert er die Umstände so, dass es einfach in diese Richtung auch geht. Wenn Gott nicht gleichzeitig gesagt hätte, ja, aber der Cornelius kommt schon zu dir und er klopft schon an deine Tür und er ist schon da. Wenn Gott ihn nur gelehrt hätte, hätte er das vielleicht nie gemacht. Aber so schlau ist Gott. Er sagt, okay, ich mache zwei Dinge. Erstmal spreche ich ein bisschen zu dir, ich massiere dein Herz. Und dann ordne ich deine Umstände so, dass es in diese Richtung geht. Und wenn du nicht absolut stur bist und absolut starrsinnig bist, dann wirst du irgendwann begreifen, was Gott vorhat. Und als diese Leute dann vor der Tür standen und schon da waren, dann hat sich Petrus irgendwie von ihnen mitnehmen lassen, um wirklich in das Haus vom Cornelius zu kommen. Aber der Schlüssel war nicht der Cornelius, der Schlüssel war Petrus. Gott braucht Menschen, die bereit und offen sind, auf diese Menschen zuzugehen, die er erreichen möchte. Gott braucht Menschen, die sein Herz für Menschen aufnehmen, die ihre Passivität aufgeben und die bereit sind, Grenzen zu überschreiten. Zu den Juden zu gehen, war für den Petrus eine riesige Grenze, die er überschreiten musste. Weil er hat gedacht, zu den Heiden zu gehen. Danke. Danke, das sind gute Zuhörer. Zu den Heiden zu gehen war eine riesige Barriere, von der er gesagt hat, das mache ich nie. Und Gott sagt, aber ich lade dich ein, das doch zu tun. Was spricht Gott zu uns? Was spricht Gott zu dir persönlich aus dieser Geschichte? Wo siehst du das Reden Gottes in deinem Leben in Bezug auf Menschen? Wo siehst du vielleicht auch das Wirken Gottes, wo du siehst, da fängt Gott an, irgendwie mein Herz zu bewegen und er fängt an, bestimmte Umstände zu ordnen, so dass sich mein Blick, mein Herz für Menschen erweitert oder dass mein Herz für bestimmte Menschen oder Gruppen erweitert wird. Wenn ich so in eine Stadt komme wie Babenhausen, ich liebe neue Städte, also ich liebe auch das Rumkommen bei dem Dienst, den ich mache, Menschen kennenlernen, Gemeinden kennenlernen, Städte kennenlernen. Was für Menschen gibt es in dieser Umgebung, die noch nicht bei Gott sind, aber die Gott erreichen möchte und wo er Menschen sucht, die Grenze überschreiten und ihnen die Liebe Gottes weitergeben? Wo gibt es Cornelius, die auf der Suche nach Gott sind, die auf dem Weg sind und die eigentlich nur darauf warten, dass man sie pflückt? Wo gibt es ganze Gruppen von Menschen, die vielleicht irgendwie Außenseiter sind in unserer Gesellschaft, die vielleicht nur geduldet sind und die es besonders schätzen würde, wenn sich jemand zu ihnen hinwendet, der es eigentlich nicht nötig hätte, aber der sagt, weil die Liebe Gottes in meinem Herzen ist, gebe ich dir Aufmerksamkeit, die dir vielleicht sonst niemand im Leben gibt. Und darum geht es, Menschen Aufmerksamkeit geben. Es gibt ja eine Sinusstudie, das ist eine soziologische Studie, die versucht zu erkennen, wie sich unsere Gesellschaft verändert hat. Früher war die Gesellschaft relativ einfach. Ja, man hat gesagt, es gibt das Bürgertum und es gibt die Bauern und es gibt die Adligen. Das war also vor ein paar hundert Jahren. Dann hat man gesagt, es gibt die Arbeiter, es gibt die Angestellten und es gibt die Unternehmer. Oder es gibt die traditionellen Leute, die bürgerlichen Leute. Und heute sagt Sinus, es gibt 10 verschiedene Lebenswelten in unserer deutschen Gesellschaft. Und damit sind nicht nun Immigranten gemeint, sondern innerhalb der deutschen Gesellschaft 10 Lebenswelten, die ziemlich unterschiedlich leben, unterschiedlichen Lebensstil haben. Und sie sagen, die Kirche, die Freikirche erreicht in der Regel nur 2,5 dieser Lebenswelten, hauptsächlich die Mitte. Die Mitte der Gesellschaft wird erreicht. Aber die an den Rändern sind, nach oben, nach rechts, nach links und nach unten, erreichen wir nicht mit unseren normalen Kirchen. Nun kann man sagen, boah, das ist aber schrecklich. Ja, ich kann aber sagen, das ist doch wunderbar. Da gibt es also 7,5 dieser 10 Lebenswelten, die sind noch gar nicht richtig erreicht. Die leben ohne Kirche, die leben ohne Kirchenbezug. Das ist doch fantastisch. Was haben wir da zu tun? Wo sind diese Menschen? Wie können wir in Kontakt mit ihnen kommen? Es erinnert mich an die Geschichte von einer Schuhfirma, die haben zwei Verkäufer nach Afrika geschickt, um den Markt für Schuhe zu erforschen. Und der erste Verkäufer, der erste Agent kam zurück und hat gesagt, die Afrikaner laufen alle barfuß, die haben keinen Bedarf für Schuhe, da brauchen wir keine Schuhe hinliefern. Und Dann kam der zweite Agent zurück und hat gesagt, was für ein Markt, die haben alle keine Schuhe, wir müssen Schuhe dahin liefern. Das ist die Frage, wie man das sieht. Vom Herzen Gottes her gesehen, wenn da Lebenswelten sind, wo die Gemeinde, wo das Reich Gottes nicht präsent ist, können wir eigentlich sagen, wow, was für eine Möglichkeit. Was für eine Möglichkeit, eine Ernte zu erreichen. Gott, was ist dein Plan? Gott, wo bist du am Wirken? Gott, was tust du? Weil wer ist der Obermissionar? Wer hat das Herz, wer hat das größte Herz, diese Menschheit zu erreichen? Gott selbst. Und wer sind wir? Wir sind eigentlich nur Menschen, denen Gott etwas ins Herz legen möchte, die er gebrauchen möchte, um hinzugehen, um seine Liebe an Menschen weiterzugeben. Was spricht Gott zu dir? Welche Menschen würde Gott dir aufs Herz legen? Wo müsstest du Grenzen überschreiten, so wie Jesus sie überschreiten musste, Paulus musste sie überschreiten, Petrus musste sie überschreiten. Jesus ist aus den damaligen Vorstellungen ausgebrochen, er ist ein Freund der Sünder geworden, er ist aus den gesellschaftlichen Grenzen ausgebrochen, so dass er sogar dafür kritisiert wurde. Menschen, zu denen Leute gesagt haben, damit haben wir nichts zu tun. Und er ging zu ihnen hin, er wurde ihr Freund. Freundschaft geht tiefer als Freundlichkeit. Menschen brauchen nicht nur Freundlichkeit, freundliches Hallo und Tschüss. Menschen brauchen Freunde. Das geht tiefer. Wie wird es konkret? Petrus hatte den allgemeinen Missionsauftrag, geh hin in alle Welt und verkündige das Evangelium. Und trotzdem war er blind für das, was es in der Praxis heißen würde. Du und ich, die meisten von uns, würden auch sagen, wir kennen den Missionsauftrag. Wo wird es konkret für dich und für mich, um das zu leben? Hättest du Zeit, neue Freundschaften zu knüpfen? Hättest du Zeit, deinen normalen Rhythmus zu verlassen und neue Freundschaften zu knüpfen? Es war nicht so, dass Petrus nichts zu tun hatte und gesagt hat, ich habe keinen Plan, ich habe 3 Monate Zeit, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann sagt Gott, okay, wenn du nichts zu tun hast und wenn du keinen Plan hast, dann und wenn du Langeweile hast, dann gebe ich dir was zu tun. So war es nicht. Er hatte wahrscheinlich sehr viel zu tun, er hatte seinen Plan. Er hatte vielleicht kein Smartphone als Terminkalender, aber er hatte sicher einen Plan. Und er nahm sich die Zeit, um diesen Umweg zu machen und zu Cornelius zu gehen. Wie wäre es, wenn wir auch ein Bekehrungserlebnis haben wie Petrus? Nachdem wir uns zu Jesus bekehrt haben und diesen, was wir auch im Abendmahl gefeiert haben, diesen Jesus kennen und so dankbar sind, dass er in unserem Leben uns Halt gibt, dass er uns vergibt, dass wir wissen, dass wir ein Zuhause im Himmel haben. Aber wie wäre uns es, wenn wir auch so ein Bekehrungserlebnis hätten, wie Petrus das hatte, hin zu Menschen, hin zu bestimmten Menschen? Wie wäre es, wenn nicht nur einzelne Christen das machen, sondern wenn durch eine Gemeinde ein Ruck geht und sagt, wir wollen uns bekehren zu Menschen an unserem Ort? Oder vielleicht haben wir das gemacht, aber wir wollen es neu tun. Und wir wollen mit neuer Leidenschaft fragen, Gott, wo ist die Ernte? Wo sind die Menschen, die du durch uns an diesem Ort hier und in der Umgebung erreichen möchtest? Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Vater im Himmel, ich danke dir für den Reichtum deines Wortes, dass dein Wort so viel Weisheit und Inspiration in sich trägt. Ich danke dir, Herr, für diese Lebensgeschichten in deinem Wort, Herr, wo wir uns so wiederfinden. Herr, und wo du, so wie du Petrus angesprochen hast und einfach nicht locker gelassen hast, bete ich, Herr, ich stelle dir mein Leben dafür zur Verfügung. Und Herr, wir wollen auch gemeinsam vor dich treten und sagen, Herr, wo wir nicht da sind, wo wir sein sollten. Oder wo du uns in einer Weise gebrauchen möchtest, Herr, wo wir noch nicht sind und wo wir Grenzen überschreiten müssten, wo wir Gewohnheiten überwinden müssten, wo wir Gedanken, die wir bisher haben, wo wir sie einfach überwinden müssen, wo wir Paradigmen ändern müssen in unserem Leben. Ich danke dir, dass du ein kreativer Gott bist und danke, dass du in unserem Leben immer weiter gehst, Herr. Danke für deine Gnade. Ich möchte einfach, während wir so im Gebet stehen, fragen, wessen Herz besonders davon berührt ist und du sagst in deinem Herzen irgendwie, Herr, ich möchte auch so eine Bekehrung haben wie der Petrus. Hin zu bestimmten Menschen, hin zu einer bestimmten Ernte. Sind es vielleicht einzelne Personen, Verwandte, Kinder, Eltern, Freunde, Bekannte? Vielleicht sind es auch bestimmte Gruppen von Menschen, zu denen Gott dich hinführt. Und wenn du sagst, ich möchte auch so ein Bekehrungserlebnis haben, dass Gott mein Herz berührt, dann heb einfach mal deine Hand da, wo du jetzt bist. Zeichen. Danke, Jesus. Herr, danke für alle Menschen, die jetzt ihre Hand heben. Danke, Jesus, dass du redest. Herr, du sprichst, so wie du zu Petrus gesprochen hast und zu Cornelius, so sprichst du auch zu uns. Danke, Herr, dass du auch Umstände ordnest. Herr, und du lässt uns auch Umstände verstehen. Bestimmte Dinge, die wir erleben, sind kein Zufall, sondern es sind auch deine Pläne, deine Absichten, mit denen du wirkst in unserem Leben. Lass uns dein Wirken erkennen, Herr Jesus. Und lass uns deine Boten sein, hier in Babenhausen und in Umgebung. Herr, dass Menschen berührt werden mit deiner Liebe und dass Menschen durch uns deine Liebe erkennen. Gebrauche uns dazu, Jesus. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Amen.